Jeder hat Erfahrung mit Narzissmus im Arbeitsalltag gemacht. Jeder hat Erfahrung damit gemacht mit narzisstischen Führungskräften. Ja, also die halten sich selbst für die Sonne. Wenn du zu nahe kommst, ja, dann verbrennst du. Und wenn du zu weit weg bist, dann erfrierst du. Dass vor allem die junge Generation der unter 30-Jährigen vergleichsweise schon signifikant höhere narzisstische Verhaltensmerkmale aufweisen als die älteren Generationen. Die Algorithmen zeigen auf, was sind die Fehler, was sind die Probleme, die die Systeme heute haben. Und die Systeme sind ja nicht durch KI oder durch Algorithmen entstanden. Der Algorithmus an sich diskriminiert nicht. Ja, es ist immer die Datengrundlage, auf der der Algorithmus trainiert wurde.
Alle haben es mitbekommen, doch keiner hat was gesagt. Dieser Satz von einer Bewerberin für eine Stelle bei Detox Rebels hallte nach. Sie berichtete von ihrer Erfahrung mit einem narzisstischen Chef. Sie erzählte mir von seiner Selbstdarstellung auf öffentlicher Bühne, wie er sie öffentlich demütigte, von seiner geschickten Art zu manipulieren und Teams zu spalten, wie er die Verdienste anderer als seine deklarierte und wie alle irgendwie gute Miene zum bösen Spiel machten. Sie erzählte mir aber auch, was das alles mit ihr machte. Ihre Leistungsfähigkeit nahm ab, ihre Selbstzweifel nahmen zu und sie wurde zunehmend nervös, bis sie schließlich im Burnout landete. Ihre Erfahrung, anderen das zu ersparen, für toxische Arbeitsumfelder Bewusstsein zu schaffen, narzisstischen und anderen negativen Verhaltensweisen entgegenzuwirken und einen Beitrag zu einer gesünderen Arbeitswelt zu leisten, das war ihr Antrieb, Teil unseres Teams zu werden. Und für mich der Antrieb, eine zweite Podcast-Folge zum Thema Narzissmus zu machen. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Angetrieben durch meine Neugierde möchte ich mit meinen Gesprächspartner und Partnerinnen herausfinden, wie ein gesundes und gutes Leben gelingen kann und wie Unternehmen Rahmenbedingungen schaffen können, damit Mitarbeitende gerne bleiben, sich wohlfühlen und performen können. Zu Gast ist heute Professor Dr. Florian Feltes. Florian führte mit anderen Autoren und Autorinnen eine der weltweit größten Studien zu Narzissmus im Arbeitsalltag durch und hat dabei spannende Erkenntnisse und Lösungen sammeln können. Als Co-Founder von Sortify, ein People Analytics Unternehmen, befähigt Florian und sein Team Menschen, eine fundierte, unvoreingenommene und objektive Entscheidungsfindung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz treffen zu können. Er ist darüber hinaus auch Buchautor und Professor für Digital Leadership. Zu Beginn der Podcast-Folge erfährst du, warum Narzissmus gerade in der jungen Generation unter 30 weiter verbreitet ist als angenommen und wie wir damit im Arbeitsalltag umgehen können. In der zweiten Hälfte erfährst du dann, wie künstliche Intelligenz bei der Personalauswahl und bei der Personalentwicklung helfen kann und ob es auch Gefahren mit sich bringt. Für mich war es total spannend, da es Perspektiven mir gezeigt hat, die ich bisher noch nicht kannte.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Florian, schön, dich hier in Köln wieder begrüßen zu dürfen. Wir haben uns in Köln auf der Personalmesse kurz gesehen. Da haben wir den ersten Kontakt miteinander gehabt.
Es war noch in Zeiten, als weniger Leute auf der Zukunft Personal waren.
Da, wo man noch froh war, sich mal wieder zu sehen. Ja. Ich glaube, das war die erste Messe, die so ein bisschen hybrid lief, genau. Euer Unternehmen ist ja eigentlich in Luxemburg, aber dich bekommt man aus Köln nicht raus, oder?
Ja, das ist so ein Stück weit Lebensmittelpunkt. Luxemburg, weil ich vorher an der Uni da gearbeitet habe, könnte man eine ganze Folge zu machen, warum Luxemburg ein unfassbar guter Startup-Standort ist, was Talentgewinnung, was Multilingualität betrifft. Also wir sind sehr happy, in Luxemburg zu sein mit dem gesamten Team und ich paddle halt zwischen Köln und Luxemburg.
Aber du bist zu sehr verbunden mit Köln. Ich hatte es im Vorfeld in der Recherche, du hast damals gearbeitet sogar, du hast Kamelle verladen für Karneval und du hörst sogar Karnevalsmusik beim Joggen. Also Karneval ist hoch im Kurs bei dir.
Ja, das ist so, man könnte das als Bad Habits bezeichnen, aber ich glaube in Köln ist das extrem angesehen und ja, es schaffen irgendwie immer wieder Karnevalsongs so in die Playlist und wenn man dann am Rhein entlangläuft, für alle, die irgendwie ein Bild von Köln haben, können die das nachvollziehen, so mit Blick auf den Dom, dann läuft sich's ganz gut.
Sehr gut. Florian, wir wollen heute über das Thema Narzissmus sprechen und wie auch vielleicht KI dabei helfen kann. Als kleiner Disclaimer, wenn wir in dieser Folge von Narzissten sprechen, Narzissmus, wir meinen nicht die pathologische Krankheit oder die Persönlichkeitsstörung, von dem eh nur ein gewisser Prozentsatz in Deutschland betroffen sind, sondern wir reden von Menschen, die sehr extreme, negative, narzisstische Charakterzüge aufweisen. weil das ein bisschen zu lange dauert, werden wir einfach nur von Narzissten und Narzissmus sprechen. Wer aber mehr in diese Tiefe eintauchen möchte, wir haben eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht mit dem Dr. Pablo Hagemeyer. Er ist eigentlich der Experte für Narzissmus, ist ein narzisstischer Psychiater und Bestseller-Autor. Von daher, wer mehr über Narzissmus grundsätzlich erfahren möchte, einmal in die Podcast-Folge mit Dr. Pablo Hagemeyer reinhören. Wir wollen uns heute aber mit dem Thema Narzissmus am Arbeitsplatz beschäftigen. Du hast dich damit sehr intensiv beschäftigt die letzten Jahre. Was würdest du sagen, haben Unternehmen ein Problem mit dem Thema Narzissmus? Wie blickst du drauf?
Jein, um eine einfache Antwort zu geben. Also ich glaube, ich würde es differenzierter betrachten. Also es gibt, wie du vorher angesprochen hast, immer noch sehr, sehr viele Menschen und die Tendenz, da werden wir gleich zukommen, tendenziell steigend Menschen mit narzisstischen Verhaltenseigenschaften, die dann sehr häufig dazu führen, dass das ein Umfeld kreiert, was für die anderen Beteiligten dann nicht mehr so angenehm ist und im Zweifelsfall auch dazu führt, dass Organisationen wirkliche Probleme bekommen. Und man sieht das ein Stück weit an den Zahlen. Jedes Jahr wird ja zum Beispiel der Gallup Engagement Index zum Beispiel gezeigt. Wie zufrieden sind Mitarbeiter, wenn es dann in tiefer reingeht? Warum fühlen Menschen zum Beispiel, ich glaube in den neuen Reports sind es 20% weltweit, die Daily Anger spüren. 60% sind nicht engaged. Das würde ich jetzt nicht alles auf narzisstische Führungskräfte zuschreiben. Wenn man sich aber anschaut, wir haben letztes Jahr nochmal eine große Datenerhebung gemacht, eine 500.000 Mitarbeiterbefragungen analysiert. Was ist der Grund, warum Menschen zum Beispiel den Job verlassen? Ja, und Grund Nummer eins, und das ist ja irgendwas, was nicht überraschend ist, weil es immer wieder derselbe Grund ist, ist der direkte Vorgesetzte. Und wenn man dann ein Stück tiefer reinschaut, was sind Gründe, kann man auch wieder sagen, nicht alles den narzisstischen Verhaltensweisen zuzuschreiben. Aber doch stellen sich immer wieder Muster heraus, dass viele Führungskräfte, die sozusagen diese Verhaltensweisen an den Tag legen, dazu führen, dass Menschen, gute Menschen, Talente, die Organisation verlassen. Und ab dem Moment, wo eigentlich die erste Person geht, die, sagen wir mal, einen Mehrwert für die Organisation liefert, aufgrund von diesen Verhaltensweisen oder Eigenschaften, über die wir wahrscheinlich schon später sprechen werden, dann würde ich sagen, die Organisation hat ein Problem.
Weil Narzissmus, da können wir jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen, dann doch sehr verbreitet ist in den Unternehmen. Ihr habt vor 2-3 Jahren eine sehr große Studie durchgeführt. Ich glaube, man kann sogar sagen, die weltweit größte Studie, so konnte ich es lesen, sonst korrigiere mich, darf man das sagen?
Wir würden sagen, eine der. Ja, also wir würden nicht für uns claimen, dass es die größte weltweit ist, nein. Aber wir haben knapp 10.000 Deutsche, kann man auch sagen, wir haben auch, sagen wir mal, auch im Ausland noch geschaut, aber haben uns für diese Publikation wirklich auf Deutschland fokussiert, knapp 10.000 Deutsche im Arbeitskontext analysiert und uns angeschaut, wie es eigentlich das Thema Narzissmus vor allem in Führungsetagen, in deutschen Führungsetagen ausgeprägt. Und da ist die ganz klare, also wenn man das auf Zahlen runterbricht.
Bevor wir auf die Ergebnisse eingehen, denn ihr habt auch qualitative Interviews durchgeführt mit Top-Manager und Managerinnen. Ja. Und ich würde da einmal kurz reingehen. Was hat dich da am meisten überrascht? Was ist da so hängen geblieben? Was haben diese Top-Manager, Managerinnen euch berichtet, bevor wir dann gleich auf die Befragung und auf die Ergebnisse eingehen?
Mhm. Also wir haben das, um das direkt auch nochmal vorab zu schieben. Also heißt, wir haben die Studie in einem Team gemacht und haben uns die Interviews dann auch aufgeteilt. Und das Interessante war, egal wer sozusagen, in welcher Konstellation wir auch Interviews geführt haben, jeder hat Erfahrung mit Narzissmus im Arbeitsalltag gemacht. Jeder hat Erfahrung damit gemacht mit narzisstischen Führungskräften. Das finde ich schon ein Stück weit erschreckend, dass wirklich jeder diese Momente hatte, wo wirklich selber unter einer Person wirklich gelitten hat. Teilweise heute noch, obwohl der Arbeitskontext schon gewechselt worden ist, immer noch so, wo man merkt, wenn man mit den Personen spricht, dass das was mit denen macht, ja. Und es gibt eine Beschreibung oder eine Definition, die sehr spannend war, in dem sozusagen narzisstische Führungskräfte sozusagen beschrieben wurden mit, das ist wie die Sonne, ja. Also die halten sich selbst für die Sonne. Wenn du zu nah kommst, ja, dann verbrennst du. Und wenn du zu weit weg bist, dann erfrierst du. Also heißt, das ist wirklich so, diese Adaption, also wie gehst du denn als Mitarbeiter damit eigentlich um irgendwie in so einem Kontext überhaupt hart gesagt, überleben zu können.
Ich glaube, das ist ja die größte Herausforderung für die Mitarbeitende. Wenn man erkennt, dass dort extreme narzisstische Charakterzüge da sind, wie geht man damit um? Aber hat dich irgendwas emotional, irgendeine Geschichte bewegt? Eine, die da sehr stark drunter gelitten hat, irgendeine Person? Magst du da mal was teilen? Ist ja jetzt rein anonym hier.
Ich glaube, wir haben das auch im Artikel, der im HBM erschienen ist, also im Harvard Business Manager erschienen ist. Die Story haben wir auch aufgeführt, wo es wirklich darum ging, dass zu dem Zeitpunkt eine junge weibliche Führungskraft in so ein Talenteprogramm reingekommen ist und eigentlich direkt gesagt bekommen hat, okay, wenn du nach oben willst, dann musst du dir Statussymbole zulegen. Dann musst du dir sozusagen diese Alpha-Mann Attitüde zulegen, also du musst härter werden, du musst lauter werden, du musst die Ellbogen auspacken. Und dafür gab es auch regelrecht Trainingsformate, um sich diese Verhaltensweisen anzueignen. Und das fand ich schon sehr, sehr befremdlich, ja. Und die Person zum Glück auch, muss man sagen, die dann für sich entschieden hat, dass sie das nicht möchte. Und das
total ist erschreckend, oder? Wenn man versucht, Frauen in dem Sinne überhaupt männlicher zu machen, oder?
Das jetzt, also ob wir von, egal von wem wir sprechen, also heißt, dass die Grundlage ist, um sozusagen diese Karriere in dieser Organisation machen zu können, dass man sich halt genau diese Verhaltensweisen aneignen muss, ja.
Aber es ist auch eine tolle Brücke jetzt auch zu den Ergebnissen, denn was ist auch vielleicht der Hintergrund davon, dass sie das in diesem Programm erfahren hat? Denn ihr konntet ja in eurer Studie erkennen, dass je höher man in der Hierarchie kommt, desto stärker waren die narzisstischen Charakterzüge ausgeprägt bei den Menschen.
Genau, das würde ich das auch ganz klar an der Stelle, das ist keine exklusive Erkenntnis oder Ersterkenntnis, die wir sozusagen in unserer Studie belegen konnten. Ja, es gibt eine sehr gute, wen das Thema wirklich interessiert, von Krial Weidal, eine Metastudie, die sich wirklich ganz, ganz viele Studien angeschaut hat. Und man spricht eigentlich immer so über das Verhältnis von Leadership Emergence und Leadership Effectiveness im Verhältnis zu narzisstischen Verhaltensweisen oder narzisstischen Persönlichkeitsmerkmalen. Und also heißt Leadership Emergence, wer wird Führungskraft, und Leadership Effectiveness sozusagen, wie wirkt diese Führungskraft, wie erfolgreich ein Stück weit ist die Führungskraft auch später. Und wenn wir uns erst anschauen, Leadership Effectiveness, ist das so ein umgekehrtes U. Ja, also man hat so eine umgekehrte U-Curve. Man sagt halt, eine moderate Ausprägung narzisstischer Verhaltensweisen ist extrem förderlich, um wirklich auch auf Seiten des Leaderships erfolgreich zu sein. Was auch nicht verwunderlich ist. Also wenn du nicht diesen Antrieb hast oder auch nicht diese Motivation hast, auch mal sozusagen vor Menschen zu stehen, auch eine Meinung stark zu vertreten, auch mal vielleicht unpopuläre Entscheidungen treffen zu können, dann wird das, glaube ich, schon schwierig. Ja.
Ich glaube, das ist ganz wichtig jetzt an der Stelle. Ich wollte es später machen, aber an der Stelle zu betonen, dass grundsätzlich narzisstische Charakterzüge erstmal nicht schlecht sind.
Erstmal jeder hat.
Weil wenn sie nicht da wären, wären wir passiv, wir würden nicht aus uns herauskommen. Unser Selbstwert wäre auch viel zu gering. Das heißt, gewisse narzisstische Charakterzüge fördern, dass wir andere Menschen für uns begeistern können oder für das Thema, dass wir aus uns herauskommen. Und es gibt sogar eine Studie, die hat sogar herausgefunden, dass Führungskräfte, die in diesem moderaten Bereich sind, sogar die zufriedensten Mitarbeitenden haben. Das heißt, ne, ich glaube, an dieser Stelle können wir festhalten, es ist nicht grundsätzlich schlecht, aber wenn halt natürlich das Pendel dann irgendwann ausschlägt.
Genau, das ist diese besagte umgekehrte U-Curve. Ja. Also heißt, wenn wir uns in diesem moderaten Bereich befinden, dann sehen wir wirklich diese Höchstleistungen. Und auch wie du angesprochen hast, das spiegelt sich dann auch zum Beispiel in Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterengagement, diese ganzen Themen kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Und dann nimmt das aber, wie das bei einem U halt ist, rapide ab. Ja, und das ist so der Teil, der, wo wir dann auch sprechen, wo es dann auch toxisch oder destruktiv wird. Und auf der anderen Seite haben wir dieses Thema Leadership Emergence. Also wer wird eigentlich Führungskraft? Ja, oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Narzissmus auf diese Führungskarriere einzahlt? Und das ist wirklich einfach ein perfekter Zusammenhang. Also heißt, das ist eine Linie, die so hoch geht. Okay, ihr seht das nicht, weil
für die, die zuhören,
ist das wirklich eine perfekte Gerade, ja, die besagt, je narzisstischer die Person ist oder je mehr narzisstische Eigenschaften die Person aufweist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person wirklich in Führungsetagen ganz nach oben wandert.
Ich konnte feststellen, jeder zweite bei den Männern.
Jeder vierte.
Jeder vierte bei den Männern.
Jeder vierte bei den Männern hat wirklich dieses, und wir schauen uns dann wirklich, wir haben das dann abgegrenzt und gesagt, dieses wirklich toxische Potenzial. Ja, also wirklich diese letzten 5 Prozentpunkte. Und bei den Frauen ist es jede fünfte. Also heißt, das ist schon mal ein signifikanter Unterschied.
Aber, und das fand ich so erstaunlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, was die Ergebnisse mit dir gemacht haben, aber was ich erstaunlich fand, waren die Ergebnisse über die junge Zielgruppe. Mhm. Denn ich kann mir jetzt vorstellen, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht gerade denken, ja, lass mal den Florian und den Jonas da ein bisschen reden. Das sind ja jetzt hier die alten weißen Männer und Frauen vielleicht auch noch, die so narzisstisch sind. Die ganzen junge Generation, die ja jetzt kommt, die ist ja kooperativ, die ist empathisch, Nachhaltigkeit ist wichtig und so. Die sind doch alle nicht so narzisstisch. Ihr habt da ein paar andere Ergebnisse herausgefunden. Das fand ich total spannend.
Genau. Also das war so eine der Hypothesen, mit denen wir reingegangen sind. Wir haben die Studie auch vor dem Hintergrund gemacht, wirklich mal alle möglichen Aspekte auf den Tisch zu legen. Warum gibt es so wenige Führungskräfte, weibliche Führungskräfte in deutschen Führungsetagen? Und dann war dann halt dieses Narzissmus-Thema, kollektiver Narzissmus etc. sind Faktoren und diese Glasdecke, die man ja auch immer wieder dadurch beschreibt, die dazu führen, dass wir halt weniger Frauen in Führungsetagen haben. So, das war eine der Grundannahmen, wie du gerade beschrieben hast. Das ist ein alte weiße Männerproblem. Und dann haben wir uns die Zahlen angeschaut und haben halt festgestellt, dass vor allem die junge Generation der unter 30-Jährigen vergleichsweise schon deutlich höher oder signifikant höhere narzisstische Verhaltensmerkmale aufweisen als die älteren Generationen. Und vor allem auch die ältere Generation zu diesem Zeitpunkt. Ja. Es gibt mehrere Studien aus den USA, gibt es eine sehr große, die auch belegen konnte, weil das wird immer so ein bisschen differenziert oder so kontrovers diskutiert. Ist das was irgendwie mit dem Alter zunimmt, was mit dem Alter abnimmt? Ist das was nicht irgendwie altersspezifisch ist? Wie gesagt, es gibt da unterschiedlichste Studien, aber es gibt zwei sehr große Studien, die sich auch damit beschäftigt haben. Da sind wir aber schon im klinischen Bereich, ja. Also wie viele Menschen zu gewissen Zeitpunkten ihres Lebens auch in psychologischer Behandlung sich befunden haben. Und da sieht man halt wirklich, dass das schon auch stärker bei den unter 30-Jährigen der Fakt ist.
Also ihr habt Spitzenwerte unter den 30-Jährigen gefunden. Ich fand es so toll, im Artikel habt ihr einen Satz geschrieben, den ich kurz mal erwähnen möchte. Es wäre ein Fehler, auf junge, empathische Nachwuchstalente zu warten. Woran liegt es, dass gerade die jungen Menschen das gerade aufweisen? Könnt ihr euch das, kannst du dir das erklären, warum da jetzt so eine, ich glaube im Artikel war es die Jungbullen, so wurde es bezeichnet.
Genau, die Jungbullen kommen, das war der Titel des Artikels.
Warum da gerade jetzt so eine Generation kommt, woran liegt
es? Es gibt natürlich immer mehrere Gründe, aber da habt ihr ja mit Dr. Hagemann auch drüber gesprochen, wie quasi Narzissmus eigentlich entsteht oder was sind Gründe, dass Menschen sozusagen mehr narzisstische Verhaltensweisen aufweisen als andere. Was wir beobachten, das ist so ein Stück weit ein gesellschaftliches Thema, wie quasi die junge Generation anders herangewachsen ist und gleichzeitig, also wir gehen nicht in, we don't go there und diskutieren jetzt, wie man irgendwie Erziehung etc. gestalten sollte.
Das ist, glaube ich, ein ganz anderes großes Thema.
Ja, genau. Aber was man halt sieht, und das ist ein Faktor, den wir auch beobachten in der Kommunikation oder in der Arbeit mit Organisationen, mit Unternehmen, die wir machen, dass gerade die Generation, die sozusagen angefangen mit Bachelor-Master-Studiengängen, wo sozusagen jede Note schon zählt, jede Einzelleistung sozusagen erfolgskritisch ist, bekommst du danach möglicherweise einen Job. Wenn wir uns Jobausschreibungen anschauen, Stellenanzeigen anschauen in Unternehmen, du musst im Ausland gewesen sein, du musst bei folgenden großen Marken gearbeitet haben, du musst folgende Skills aufweisen. Also heißt, dass ganz, ganz viele Dinge eigentlich dazu führen, dass jeder nur noch sich mit sich selbst beschäftigt und den eigenen Erfolg versucht, möglichst nach oben zu pushen. Ja, also versucht, den CV so aufzupolieren und gleichzeitig immer mit der Message durch die Welt zu laufen oder gesagt zu bekommen, ihr seid eine Generation, die sie eh aussuchen kann, wo sie arbeitet. Es gibt einen totalen Talentemangel. Ihr seid die bestausgebildetste Generation überhaupt. Dadurch entsteht halt eigentlich so ein totales verzerrtes Bild. Ja, ich bin ja in Potsdam an der Uni, an der Exponential University und kann einfach sagen, wir haben wahnsinnig tolle Studierende, ja, die unheimlich ehrgeizig sind, die wirklich was erreichen wollen. Und gleichzeitig aber auch mit diesen Fragen sich beschäftigen. Wo muss ich ins Ausland an die Uni gehen? Wenn ich jetzt zu einer der großen Beratungen will, muss ich dann überall ein 1-0 haben in jeder Hausarbeit etc. Also das sind Fragen, die aufkommen und da diskutierst du dann auch drüber mit Studierenden.
Ja, aber genau, also du hast jetzt angesprochen, klar, Erziehung ist ein großes Thema. Ich glaube, anderes auch dieses ganze Social Media, ich habe es kurz eingeworfen, Personal Branding, ganz groß, ne? Du musst dich jetzt nach außen hin präsentieren, eine eigene Marke werden. Was ich aber auch interessant war, weil das würde jetzt zu viel, glaube ich, wenn wir darüber reden, könnten wir eine eigene Podcast-Folge machen. Das hatten wir jetzt eben auch schon im Vorgespräch und ich hatte das auch mit anderen Führungskräften, wenn ich mit denen gesprochen habe, die gesagt haben, na, wen verwundert es denn, Systeme reproduzieren sich ja. Du hast es kollektiver Narzissmus genannt. Magst du das nochmal kurz erklären, weil das ja auch ein Grund dafür ist wahrscheinlich, dass dann jetzt in der jungen Generation, also unter 30, dass da Menschen mit narzisstischen Charakterzügen jetzt hochkommen.
Genau, ich würde es vielleicht mal so einpacken, nachdem wir den Artikel publiziert haben, haben wir extrem viele Anfragen bekommen von Unternehmen, die gesagt haben, wir würden gerne eure Technologie einsetzen. Ja, also heißt, mit Sortify sind wir in der Lage, psychologische Assessments durchzuführen, auch aufgrund von Beantwortung von Freitextfragen. Also Menschen tippen Antworten ein und dann haben wir einen Algorithmus, der in der Lage ist, verschiedenste Persönlichkeitseigenschaften aus dem, wie und was Menschen schreiben, rauszuholen.
Kommen wir gleich nochmal in die Tiefe rein. Ja.
Und der Punkt war, dass die Organisationen gesagt haben oder die Unternehmen gesagt haben, das ist ein extrem spannendes Thema. Wir würden uns damit gerne intensiver beschäftigen. Und dann gab es Gespräche dazu und dann gab es sehr häufig den Punkt, was ist denn jetzt, wenn wir feststellen, dass wir ein Problem haben? Kurze Antwort, super, dann löst's. Ja, dann wisst ihr es, habt zumindest schwarz auf weiß. Ihr habt ja wahrscheinlich eh schon ein Gefühl. Und das Problem ist natürlich, dass ganz viele Systeme in Unternehmen so aufgebaut sind, dass die natürlich auf den Individualerfolg belohnen. Ja, also heißt Auswahlmechanismen, Entwicklungsmechanismen, wer wird eigentlich befördert? Das sah ganz häufig Systeme, sagen wir mal, so aufgesetzt sind, dass genau diese Verhaltenseigenschaften, das ist jemand, der Drive hat, das ist eine Person, die auch mal irgendwie auf den Tisch hauen kann, die will unbedingt Führung übernehmen. Und dass so Systeme natürlich häufig eigentlich die falschen Leute befördern. Und nicht zwangsläufig darauf achten, wenn wir über Führung sprechen, sprechen wir darüber, dass du ein generelles Interesse am Menschen haben musst. Ja, ein generelles Interesse daran, sich mit Menschen auseinanderzusetzen und diese zu entwickeln. Das ist ein bisschen konträr zu häufig den Eigenschaften, die narzisstisch getriebene Menschen dann auch teilweise aufweisen. Ja, also den eigenen Erfolg sozusagen über den des Teamerfolges einordnen.
Also ich kriege das auch mit, wenn ich mit unseren Kunden spreche und sage, vielleicht sollten wir mal einen Workshop zum Thema Narzissmus und so machen. Da sind immer die Ansprechpartner und Ansprechpartner immer ganz vorsichtig. Die finden die Themen toll, aber es ist natürlich auch schwierig, das dann in so einem Kosmos dann auch transparent zu machen, weil es ja bedeuten würde, hey, wir haben da ein Problem und ne, das kennst du aus euren Kunden, man spricht sehr ungern dann darüber, natürlich, dass wir da einen blinden Fleck haben. So,
ne? Ja, das ist nichts, was irgendwie so catchy ist, wo die Leute den Haaren nehmen und sagen, okay, wir gehen jetzt mal in den Narzissmus-Workshop. Ja. Also heißt, es gibt natürlich auch Faktoren, also was kannst du eigentlich machen, um dem gegenzusteuern? Ja, also heißt, es fängt bei der Personalauswahl an, wen wählst du tendenziell aus? Und daher finde ich, dass dieses Thema, also dass die Awareness darüber, also das Bewusstsein, was eigentlich die Folgen sind, wenn wir Menschen einstellen, wenn wir Menschen befördern, wenn wir Menschen in Führungspositionen bringen, die Einfluss auf andere Menschen haben, was das für Konsequenzen haben kann. Ja, und ich glaube, dass so auch aus unserer Perspektive in den letzten Jahren, es gibt mehr Berichterstattung darüber, auf dieses Thema wird ein ganz anderer Fokus gesetzt. Und dadurch glaube oder sehen wir in Unternehmen, dass das ein Thema ist, was auf dem Tisch ist. Ja, also dass man damit ganz anders umgegangen wird.
Können denn, wir kommen ja jetzt gleich auf die Lösungsansätze, die ja möglich sind, weil einem Narzissten versuchen zu verändern, relativ schwierig, sind sich alle Experten und Expertinnen nicht einig, weil der nicht einsichtig ist quasi. Das heißt, wir müssen ja damit lernen, umzugehen oder erst gar nicht narzisstische oder Menschen mit sehr extremen narzisstischen Charakterzügen erst überhaupt ins Unternehmen lassen beziehungsweise zu einer Führungskraft weiterzuentwickeln. Wir kommen jetzt gleich auf die Lösung mit KI, aber was siehst du momentan bei den Unternehmen? Wird das schon in diesen Einstellungsverfahren berücksichtigt und in diesen Weiterentwicklungen, dass gewisse Fragen, Übungen, dass darauf schon geschaut wird oder nimmt das noch gar nicht so eine große Rolle ein?
Was wir beobachten, ist, dass dem Thema Unternehmenskultur und Führungskultur eine andere Gewichtung zugeordnet wird. Früher war es wirklich so dieses überwiegend Skill-Training. Ja, wir sehen auch viel, dass so Future-Skills natürlich auf der Agenda ganz, ganz nach oben rücken. Und gleichzeitig ist, was wir häufig unter Soft-Skills zusammenpacken. Ja, also dieses Thema möglicherweise empathisch sein. Ja, dieses Thema aktives Zuhören, dieses Thema, wie geben wir Feedback, wie kommunizieren wir miteinander, wie gehen wir eigentlich miteinander um, dieses ganze Thema Wertschätzung, Appreciation etc. Da legen Unternehmen viel, viel mehr Wert drauf mittlerweile, was, glaube ich, erstmal richtig ist, ja, und im zweiten Step eigentlich so eine logische Konsequenz daraus ist, also heißt, diesen konstruktiven Teil zu nehmen. Ja, also was sind eigentlich Gegengewichtungen zu narzisstischen Verhaltenseigenschaften? Es gibt zum Beispiel, wenn wir bei Bandura schauen, so Self-Efficacy Conviction, also diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Das ist eigentlich das gesunde Selbstbewusstsein, dass du aus deiner eigenen Fähigkeit, aus deiner eigenen Leistung ziehen kannst. Also nicht im Sinne von, ich vergleiche mich, ich bin besser als oder ich bin gut, weil ich besser bin als die andere Person. Und das sind eigentlich so diese Dinge, die auch trainierbar sind. Also es ist state-like, also bei Persönlichkeitseigenschaften zwischen Traits und States, also wirklich stabile Faktoren und veränderbare Faktoren. Narzissmus gilt eher als trait-like, also als nicht veränderbar. Aber das sind so Faktoren, wir nennen das also unternehmerische Kapital von Menschen, also so Selbstwirksamkeitsüberzeugung, generalisierter Optimismus, also dieses in Lösungen denken, Resilienzverhalten und auch so Agility Mindset, also wie stehst du zu Veränderungen? Und das sind Dinge, die verändert werden können, also heißt, die positiv auch mit allem einhergehen, was wir von Führungskräften sehen wollen, also wirklich authentisches Leadership-Verhalten. Dieses Organizational Citizenship Behavior, also heißt, verhält die Person sich wie ein guter Bürger in Anführungszeichen in der Organisation und ist auch bereit, irgendwie mal einen Mehrwert zu geben, ohne dass das jetzt irgendwie auf deiner Agenda steht.
Und das sind ja die, wir haben oft gerade über sie gesprochen, eine der führenden Forscherinnen zum Thema Empathie, Mitgefühl, Tanja Singer, die hat dazu eine Studie gemacht, dass halt diese Kompetenzen des sozialen Gehirns unabhängig vom Alter auch noch erlernbar sind. Mhm. Also dieses aktive Zuhören, dieses empathisch sein, Mitgefühl, heißt ja auch in die Handlung zu kommen, jemanden zu unterstützen. Das sind Kompetenzen, die wir auch im hohen Alter noch trainieren können. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Jetzt geht's aber ja darum, so wie könnten wir das bei Menschen ja auch erkennen? Und da hilft natürlich oder kann KI helfen. Das ist ja ein wesentlicher Baustein eures Unternehmens. Wie macht ihr das denn? Weil ich weiß, auf der einen Seite gibt's ja schon viele Persönlichkeitstests, die ja auch teilweise schon angewandt werden. Mhm. Wie hebt ihr euch davon jetzt ab? Also wie kann jetzt KI dabei helfen, entweder Menschen nicht zu einer Führungskraft werden zu lassen, die sehr extrem sind, was Narzissmus angeht, oder sie erst gar nicht vielleicht ins Unternehmen reinzulassen?
Vielleicht das Wichtigste vorab, die KI liefert Erkenntnisse, die du vielleicht mit deinem menschlichen Auge so im Jobinterview nicht direkt wahrnimmst. Ja, das Entscheidende ist, dass da glauben wir auch und das pushen wir auch wirklich, dass nicht die KI die Entscheidung für dich trifft, sondern dass du als Mensch befähigt werden solltest, mithilfe von modernster Technologie, ein Stück weit ein objektiveres, ein transparenteres.
Unter dem Eisberg das alles wahrzunehmen auch vielleicht.
Vor allem auch ein Stück weit mit weniger Verzerrungseffekten, also more unbiased. Also wir wissen, dass in Bewerbungsgesprächen, das ist im Durchschnitt 80 verschiedene Verzerrungseffekte auf uns einwirken, wenn wir sozusagen dieses Jobinterview miteinander führen. Ja? Also wir kennen alle so Halo-Effekt, wir kennen alle diese klassischen sozialen Erwünschtheitsthemen etc. Und der Gedanke ist eigentlich, wie können wir das ein Stück weit objektiver machen? Weil wir schauen uns natürlich schon an, wer sitzt da gegenüber. Gerade wenn das so bei Skill-Themen ist das relativ einfach. Das Thema wird dann, wenn es sozusagen nicht mehr klassisch abhakbar wird. Warum passt eine Person möglicherweise in eine Unternehmenskultur oder nicht? Die häufige Antwort, irgendwie so das Bauchgefühl, ja. Und um das einfach ein Stück weit objektiver zu machen, damit du als Entscheiderin, Entscheider, aber auch als Bewerberin, Bewerber, sagen wir mal, eine objektivere Entscheidungsgrundlage bekommst, haben wir gesagt, es gibt Wege, wie das anders funktionieren kann.
Und wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also was wir machen ist, wir bieten verschiedenste Assessment-Tools an, von der Individualdiagnostik, also als für die Auswahl oder Entwicklung, bis hin zur Feedback-Kultur, also zur Teamanalytik oder halt der Analyse in der gesamten Organisationskultur. Und wir greifen da eigentlich auf Technologie zurück, die heute mittlerweile jeder kennt, quasi Natural Language Processing. Das ist das, was dank ChatGPT mittlerweile in aller Munde ist. Also die Fähigkeit eines Computers, Sprache zu verstehen, wie wir sie als Mensch verstehen, und Sprache zu verarbeiten.
Und ihr versucht nur, einmal vielleicht übersetzt für die Zuhörer und Zuhörer und für mich, von dem geschriebenen Wort quasi psychologische Eigenschaften von Menschen abzuleiten. Kann man das so vereinfacht sagen?
Ich würde es kontextspezifisch sagen. Also heißt, wenn wir beide ein Jobinterview führen, stellst du mir ganz, ganz viele Fragen, um möglichst dir ein vollständiges Bild über mich machen zu können. Und danach hast du deine eigenen Kriterien, die hoffentlich vorher objektiv festgelegt worden sind, woran du danach festmachen kannst, wie tickt Florian. Und genau dasselbe macht unser Algorithmus. Also unser Algorithmus, wir haben Fragen, einen Fragenkatalog mit offenen Fragen, die du auch in einem Jobinterview stellen würdest oder im nächsten Step in einem Onboarding oder in einem Entwicklungsprozess. Zum Beispiel, was macht für dich ein erfolgreiches Team aus? Welche Rolle übernimmst du denn gerne in diesem Team? Oder was ist denn, wenn es mal nicht so gut läuft, wie gehst du denn mit Problemstellungen um, mit Konfliktsituationen etc.? Und dann ist der Algorithmus in der Lage, also heißt, du antwortest da drauf, und der Algorithmus ist in der Lage zu verstehen, was du schreibst, wie du schreibst, warum du so antwortest etc. Ja? Und basierend auf dem, was wir an Textinformationen über dich haben. Und was wir trotzdem machen, und das ist ja das, wie eigentlich der Großteil der Tools funktioniert, klassische Item-Analysen. Also heißt, du klickst an auf einer Skala von 1 bis 6, von 1 bis 8, von 1 bis 10. Wie ordentlich ist dein Schreibtisch beispielsweise? Ja. Und das ist natürlich relativ klar, dass das vor allem in Auswahlprozessen, aber auch in Entwicklungsprozessen häufig sozialer Erwünschtheit unterliegt. Und wir natürlich auch nur die Dinge erfassen können, die wir vorher in einem Item irgendwie festgelegt haben. Ja? Wir greifen auf wirklich wissenschaftlich validierte Konstrukte zurück. Ja? Da, wir sind in der Psychometrik unterwegs, also heißt, da musst du gewisse Dinge einfach erfüllen, damit du überhaupt diese Tools auf den Markt bringen kannst. Also gibt's immer Validierungsstudien etc.
Und, aber wie sehen dann die Ergebnisse aus, die ich bekomme? Also ihr könnt ja jetzt nicht auf alles irgendwie testen und analysieren. Also was für Entscheidungsgrundlagen, Hilfen würde ich denn jetzt dann da bekommen? Also sehe ich dann, weiß ich jetzt nicht, bei Narzissmus, weiß nicht, 80% ausgeprägt. Bei Thema XY, also vielleicht kannst du es ein bisschen praktisch einmal kurz.
Genau, also was wir bei Sortify Select, so heißt das, und Sortify Crow, also schon aus dem Namen raus, das eine eher für Selektionsprozesse, das andere für Entwicklungsprozesse. Können wir unter anderem Big Five messen, also so Dinge wie Introversion, Extroversion, generelle Offenheit, Gewissenhaftigkeit, emotionale Stabilität und Social Equivalence, die als sehr stabil gelten. Also sie sind ja mal bipolar aufgebaut, wo du nicht sagen kannst, das eine ist jetzt gut, ist das jetzt gut, ob du introvertierter bist oder ist es gut, dass du extrovertierter bist. Ja, es kann sein, dass dir in gewissen Situationen Dinge einfacher fallen oder mehr Energie geben oder mehr Energie kosten. Das ist nice to know. Bis auf Gewissenhaftigkeit hat aber eigentlich keine der Dimensionen Einfluss auf Führungserfolg, Karriereerfolg. Dann schauen wir uns an sogenannte counterproductive behavioral tendencies. Sehr sperrig. Also im Endeffekt Verhaltenseigenschaften, die ein Stück weit nicht so positiv sind für den Unternehmenskontext. Und da liegen darunter narzisstische Verhaltenseigenschaften, machiavellistische Verhaltenseigenschaften, subklinisch-psychopathische Verhaltenseigenschaften, also so exciting seeking, strategisches Manipulieren ein Stück weit. Das ist sozusagen der Block. Und dann haben wir noch den Block, alles was unternehmerisches Kapital betrifft, wie eben angesprochen, überwiegend aus der positiven Psychologie abgeleitet, Resilienz, generalisierter Optimismus, also dieses In-Lösung-Denken, Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Und das sind wirklich, das ist schon sehr, sehr cool, weil das die Dinge sind, das merkst du, wenn du mit den Menschen arbeitest, das merkst du, das sind, wenn man sagt, so, okay, die Person fängt an zu fliegen, ja, dann kannst du eigentlich sagen, dass die sehr, sehr hohe Scores in diesen Bereichen hat. Und wie wir das Ganze messen, wir messen das in Prozent-Scores, also heißt, kann ja sagen, du bist 80% psychopathisch oder du bist 80% resilient. So, also heißt, wir haben sehr große Vergleichsstrichproben im Hintergrund liegen, auch für verschiedene Vergleichsgruppen. Also reden wir über Young Professionals, reden wir über Top Executives. Und dann sagt man halt, okay, im Vergleich zur Gesamtstichprobe sind beispielsweise, wenn du Prozent Rang 80 hättest in Resilienz, würde man halt sagen, es gibt nur 20% der Gesamtstichprobe haben noch höhere Werte als du. Ja, und das ist ja eigentlich so das, was du wissen willst. Du vergleichst ja in der Regel immer untereinander die Leute und wer ist eigentlich der Beste, die beste Person.
Und wer kann ja auch gut miteinander zusammenarbeiten. Siehst du denn jetzt, das ist natürlich schwierig, weil du jetzt keine objektive Position einbeziehen kannst, aber siehst du da auch Nachteile oder Gefahren? Also was ich jetzt erstmal gut fand, war ja, dass du gesagt hast, okay, die Entscheidung wird nicht ausschließlich von KI abhängig sein, sondern soll eher eine Entscheidungsgrundlage, Hilfe einfach sein, um noch eine bessere Entscheidung zu treffen. Und für mich war, wie gesagt, dieses Bild, diese Metapher mit dem Eisberg, ne, in einem Jobinterview siehst du alles, was über dem Wasser ist und ne, so ein bisschen durch KI kriegst du vielleicht noch ein bisschen was raus, was du jetzt nicht direkt vielleicht in dem 1-zu-1-Gespräch rausbekommen würdest. Siehst du denn da trotzdem Gefahren oder auch Nachteile, die entstehen können? Also, dass zum Beispiel KI dann einfach einen Menschen in irgendeinem bestimmten Wert, Richtung bewertet und dadurch einfach komplett schon ausgeschlossen wird, obwohl eigentlich dieser Mensch super gut passen würde. Also, wie blickst du drauf, wenn du so ein bisschen objektiv und neutral werden könntest? Siehst du da so ein, zwei Gefahren oder sagst du, ist es eigentlich alles nur positiv?
Ein Punkt vielleicht noch vorab, was wir darstellen. Also heißt, wir stellen zum Beispiel da die reine Selbsteinschätzung und dann sozusagen einen Score basierend auf dem, was der Algorithmus aus der Selbsteinschätzung von dir weiß, plus was er aus dem Textteil von dir gelernt hat. Und dadurch zeigst du zum Beispiel gewisse Abweichungen ab, ja, dass du dich irgendwie in der einen Dimension selber zu hoch eingeschätzt hast oder zu niedrig eingeschätzt hast. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist der richtige Wert? Und das Interessante ist, dass das eigentlich die Grundlage ist für jedes Gespräch, was danach kommt. Und da sind wir genau bei dem Punkt, was ist das Entscheidende bei der ganzen Sache? Wenn wir über Führung sprechen, kannst du gewisse Verhaltenseigenschaften sind förderlich und gewisse Eigenschaften sind nicht förderlich. Eine Verhaltenseigenschaft, die auf jeden Fall förderlich ist, dieses Thema Selbstreflexion, Self-Awareness. Und das ist eigentlich so der Startpunkt, wenn du so Debriefing-Calls mit Kandidaten dann machst, die haben ihre Ergebnisse vorliegen und dann fängst du an, darüber zu sprechen. Und da lernst du halt sehr, sehr schnell ganz, ganz viele Dinge über eine Person, wo du danach sagen kannst, hey, pass auf, das ist eine Person, die ein Match sein kann oder die kein Match sein kann. Und jetzt kommen wir genau auf den Punkt, den du angesprochen hast. Also was ist dieses klassische Problem? Und da gibt's ja Beispiele, Joy Buwalwimi vom MIT aus den USA, das ist die Forscherin, die sozusagen dafür gesorgt hat, dass diese Facial Recognition Thematik in Jobinterviews oder auch teilweise in anderen Kontexten ausgesetzt wurde. Die hat sich immer so diese weiße Maske angezogen, Women of Color, und der Algorithmus konnte nicht unterscheiden, hat sie die Maske an oder hat sie die Maske nicht an, ja. Und das sind natürlich so Themen, wenn kategorisch oder von vornherein diskriminiert wird durch den Algorithmus. Und das ist ein Faktor, den man halt einfach sagen muss. Der Algorithmus an sich diskriminiert nicht. Ja, es ist immer die Datengrundlage, auf der Algorithmus trainiert wurde. Und das ist ja genau das Thema, was wir heute sehen. Wenn zum Beispiel Algorithmen oder künstliche Intelligenz in die Kritik gerät, weil sie sagen, Amazon hatte diesen Case, dass kategorisch zum Beispiel weiße Männer für gewisse Positionen einfach signifikant häufiger ausgewählt worden sind als alle anderen. Und warum ist das der Fall? Weil die Algorithmen auf historischen Daten trainiert worden sind. Also wenn wir es jetzt mal umdrehen würden, würden wir sagen, das ist das Beste, was passieren konnte überhaupt. Wenn wir mal das Individualschicksal jetzt für einen kurzen Moment ausklammern, was wir nicht machen sollten, dann wird relativ klar, die Algorithmen zeigen auf, was sind die Fehler, was sind die Probleme, die die Systeme heute haben. Und die Systeme sind ja nicht durch KI oder durch Algorithmen entstanden, sondern die sind entstanden, weil auf der anderen Seite des Tisches ein Mensch sitzt, der Entscheidungen immer und immer und immer und immer wieder getroffen hat, nach denselben Mustern, die für sie, für ihn besonders erfolgsversprechend waren. Und dadurch replizierst du das natürlich. Und das ist ein Riesenproblem. Also heißt, die Algorithmen an sich sind nicht das Problem. Die Frage ist, mit welchen Daten arbeiten wir, um sozusagen Algorithmen, Entscheidungen, die aus Algorithmen resultieren, möglichst objektiv zu machen und so zu gestalten, dass sie nicht diskriminieren.
Ist so ein bisschen, wenn wir über Thema Stress sprechen, haben wir mal den Vergleich mit dem Feuer. Ein Feuer kann einen Kamin anmachen, ist total warm und positiv. Aber mit einem Feuer kannst du auch ein ganzes Haus abfackeln. Ne? Also an sich ist ja Feuer dann erstmal neutral. Und es kommt ja darauf an, wie du dieses Feuer dann einsetzt. So ähnlich sehe ich das jetzt mit KI. Aber Florian, du würdest mir ja recht geben, wir Menschen, wir sind ja immer darauf gepolt, effizienter zu werden, schneller zu werden, effektiver zu werden. Und vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht in ein paar Jahren wird sich dann irgendjemand denken, warum soll ich denn noch da entscheiden? Lass mir doch mal die KI drüber laufen, die gibt mir die Entscheidung und ich habe nicht mehr die Zeit, mit Leuten zu sprechen. Und da gab's, ich weiß nicht, ob du ein Fan von der Serie bist, von Black Mirror, gab's eine Folge, da ging's ums Dating. Und da gab's eine App und die hat Menschen, wie jetzt mit Tinder oder anderen, Menschen zusammengebracht. Also es gab ein Match. Aber die App hat quasi ein direktes Verfallsdatum schon mit angegeben. Also gesagt, ne, man hat sich gedatet. Genau, man hat sich gedatet. Und es war so, dass das Verfallsdatum dann quasi, weiß ich nicht, 4 Jahre, 6 Jahre. Und die Menschen wussten dann quasi aufgrund ihren Charaktereigenschaften, wir haben jetzt eine Beziehung, die geht jetzt 4 Jahre, 6 Jahre. Bei manchen kann ich nur sehr empfehlen. Black Mirror, die Folge ist ja online bei Netflix. Musst du dir mal angucken. Und das war so ein bisschen, als ich das so gesehen habe, war so meine Frage, wird das dann auch irgendwann aufs Dating übertragen? So, ne, dass jetzt, wenn ihr das jetzt im Berufsalltag ja schon nutzt, dass dann vielleicht auch mal demnächst die KI im Privaten auch zum Einsatz kommt, zu geguckt wird, passt du jetzt, ne, zu mir, passen wir zusammen oder gibt's da irgendwelche, also ist jetzt sehr kreativ und sehr offen, aber als ich das so gesehen habe, diese Folge, musste ich jetzt da sofort dran denken, wie schätzt du das ein? Ist das dann irgendwann was auch im privaten Alltag irgendwann aufs Dating
übertragen? Ich glaube, dass das in den gesamten Dating-Apps so funktionieren ja, also es wird ja irgendwie geschaut, wie matchen wir bestmöglich Leute zusammen. Und das wird auf diversesten Eigenschaften, Verhaltensweisen, Klicks, Likes etc. zusammen konzipiert. Ja. Und das ist natürlich so ein Stück weit so self-fulfilling prophecy oder auch dieses Parkinson-Law. Also so viel Zeit, wie du dem Ganzen gibst, so viel Zeit brauchst du auch dafür. Oder wenn du sagst, okay, diese Zusammenarbeit, wenn wir im Arbeitskontext sind, wird nur 4 Jahre halten, weil es dann eh kracht oder sonst irgendwas. Dann hast du, glaube ich, schon irgendwie eine gewisse Tendenz, dass du dich dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt so verhältst wahrscheinlich. Ich glaube, das Schöne ist ja immer noch, dass wir Menschen ja schon, ja, Herdentiere in dem Sinne sind, dass wir einfach auch andere Menschen um uns herum brauchen. Und du hast gerade vom Thema Effizienz gesprochen und ich glaube, dass das ein Riesenfaktor ist. Wir haben ja häufig mit C-Leveln zu tun, häufig mit Geschäftsführern direkt. Wir haben häufig mit HR zu tun. Und auch mit Führungskräften, ja, die nachher dann auch sozusagen unsere Technologie nutzen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit einer Person gesprochen habe, die gesagt hat, ganz ehrlich, ihr habt viel zu wenig Arbeit, total gut, dass wir jetzt endlich mal mehr arbeiten können. Ich glaube, im HR ist es total extrem. Du hast irgendwie zwischen 0,4 und 0,6 Fulltime Equivalents, also volle Arbeitskräfte pro 100 Personen in der Organisation. Und wenn die Organisationen größer werden, sogar noch weniger. Und da ist doch eher die Frage, wie können wir dafür sorgen, dass die Menschen, die in diesen Positionen sind und die Menschen, die sozusagen Verantwortung haben, dass es dem gesamten Arbeitsumfeld oder dem gesamten Staff, ja, ein Stück weit besser vielleicht geht oder die einen besseren Job machen können, ein Stück weit mehr wertgeschätzt werden, weil das halt so die Themen sind, die wirklich auch dann später sich auf Employee Engagement, Employee Satisfaction, ihr habt das auf eurer Seite, die Zahl von Cover Yunusi, 1% zufriedenere Mitarbeiter, 50 Millionen mehr Profit bei der SAP. Und die Frage ist, müssen wir nicht dafür sorgen, dass diese Menschen mehr Zeit haben, die richtigen Dinge zu tun? Wir wissen aus Studien, dass vor allem im HR mehr als die Hälfte der Zeit mit klassischen repetitiven Aufgaben, mit sogenannten middle-skilled Tasks ausgefüllt werden. Zum Beispiel klassisch CVs lesen, wenn jemand sich bewirbt. Ja, zum Glück gibt's schon ganz, ganz viel Technologie. Oder wenn wir uns LinkedIn anschauen, wo die halt einfach sagen, okay, du hast halt ein gewisses Skillset oder einen gewissen Erfahrungswert, den wir für diese Position für wichtig empfinden, hast du nicht. So, das vereinfacht natürlich ganz viele Prozesse. Und womit sich HR oder Menschen, die sozusagen für Organisationsentwicklung etc. zu tun haben, häufig viel zu wenig beschäftigen, ist dieses ganze Thema der Employee, der Human Experience. Und warum? Weil das was ist, was in der Vergangenheit sehr, sehr schwer auch messbar gemacht wurde, weil wir brauchen immer irgendwo eine Zahl, wir müssen eine Zahl dran schreiben, damit wir Budgets bekommen, damit wir sozusagen Gehör finden, damit wir am Tisch der Entscheider sitzen. Und das ist ein Riesenpunkt, ein Riesenschiff, den wir halt durch diese Technologie machen können, quasi uns mehr statt mit O-Data, Operational Data, mit X-Data, Experience-Data, also so Sachen wie Sentiments, wie Feedbacks, wie Themen, die wirklich die Leute aktuell beschäftigen, können wir heute ganz anders erfassen. Wenn wir zum Beispiel so eine Organisationsanalytik, also quasi Organisationskultur analysieren, war das in der Vergangenheit, wir haben auf einer Skala von 1 bis X, haben wir Items abgefragt. Und dann gab es immer dieses Feld Sonstiges, was willst du sonst noch sagen? Wir drehen es heute um, wir sagen, wir stellen dieses Qualitative nach vorne. Wir fragen ganz konkret, ey, was zeichnet deinen Arbeitgeber aus oder was macht dich aktuell happy in deinem Job? Was sind Dinge, die aktuell dafür sorgen, dass du irgendwie Probleme hast, dass du irgendwie frustriert bist oder whatever? Formulier die Frage, wie du möchtest. Und mit der Technik, die wir heute haben, sind wir in der Lage, genau das zu verstehen. Also heißt, wir machen Active Listening scalable. Du kannst das auch machen, wenn du deine Kollegen in der Kaffeeecke triffst und mit denen Kaffee trinkst und fragst, hey, erzähl mal, wie geht's dir? Was ist gut momentan? Das funktioniert bis zu einer gewissen Größe des Teams. Wenn das Team zu groß ist, so viel Kaffee kannst du gar nicht trinken. Und wir sehen ja diese jährlichen Befragungen nehmen ab, mehr zu Pulsbefragungen. Und eigentlich wollen wir doch Leute, die ein Stück weit Commitment übernehmen, die selbst irgendwie Ownership für Themen übernehmen und Dinge auch aktiv von sich aus ansprechen. Alle sagen, wir müssen Psychological Safety herstellen. Wenn wir aber nicht in der Lage sind, Menschen irgendwie eine Plattform zu geben, wo sie sich ausdrücken können, wir reden ja über das Thema Narzissmus, weiß ich nicht, ob ich immer Bock habe, zu meiner narzisstischen Chefin, zu meinem narzisstischen Chef zu laufen und zu sagen, ey, guck mal, ich habe ein Problem. Also heißt, warum nicht hingehen und sagen, gib doch den Leuten zu jedem Zeitpunkt, wenn sie wollen, die Möglichkeit, sich auszudrücken, in ihren Worten, in ihrer Sprache, das einzutippen und damit mit den Ergebnissen zu arbeiten. Und das ist das, was wir im Endeffekt halt Organisationen anbieten.
Übrigens, laut Google, psychologische Sicherheit, größter Erfolgsfaktor, ne, wenn man das Project Aristotle hinzuzieht, ne, also wann performen Teams am besten, mit Abstand auf Platz Nummer 1 psychologische Sicherheit, also den Raum zu haben, das zu sagen, was man möchte, auch keine negativen Risiken zu erwarten, wenn man was falsch macht. Jetzt hattest du es eben schon ein bisschen angesprochen. Ich möchte jetzt zum Abschluss möchte ich gerne nochmal mit dir darüber sprechen, welchen Einfluss jetzt Leadership quasi oder KI auf Leadership nimmt. Weil wenn ich jetzt so ein bisschen rausgehört habe zwischen den Zeilen bei dir, ist, dass ja, wenn je mehr KI und Digitales jetzt Einzug nimmt im Arbeitskontext, du beschäftigst dich damit ja bei eurer Uni in deiner Professur, desto mehr Zeit bleibt er dann vielleicht für die Menschen, ne? Weil das ganze Repetitive, dieses ganze Monotone dann davon übernommen werden kann. Welche Einflussfaktoren siehst du da oder welche Entwicklungen siehst du das? Also wie wird Digitalisierung, KI, Leadership insgesamt im Unternehmen verändern?
Eigentlich hast du es schon perfekt zusammengefasst. Das Ziel, im Endeffekt sind es ja Tools, die du an die Hand bekommst. Ja, wir haben irgendwann mal angefangen, dass es ein Microsoft Office gab, was uns geholfen hat, zum Beispiel über Excel gewisse Sachen zu analysieren, ein Diagramm darzustellen und uns sämtliche händische Berechnungen sozusagen zu ersparen. Jetzt sehen wir ja sozusagen dieses ganze Thema KI, Generative AI, aber auch Themen sozusagen für alles, was Analytik betrifft. Und im Endeffekt geht es ja darum, immer, dass wir Botschaften kommunizieren im Nachgang. Und wir können im Endeffekt als Führungskraft, ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unser Team, dass unsere Mitarbeiter in eine Lage versetzt werden, die bestmögliche Leistung zu bringen. Ja, wenn wir uns zum Beispiel so auf dieses Konzept der Transformational Leadership zurückbesinnen, also quasi so dieses Full-Range-Leadership-Modell mit transaktionaler, transformationaler und laissez-fairer Führung, sagen wir immer, der erfolgsversprechende Faktor ist, je transformationaler Führung ist, mit einer moderaten Ausprägung und transaktionaler Führung, sorgt das zu High-Performance. Und transformationale Führung umfasst diese vier I's, also quasi so dieses Bin ich eine inspirierende Führungskraft? Bin ich jemand, der auch mal irgendwie so Intellectual Stimulation, also den Status quo in Frage stellt und meine Mitarbeiter dazu bewegt, wirklich auch mal auszubrechen und Wege neu zu denken? Und ein großer Faktor ist dieses ganze Thema Individual Consideration. Ich habe das vorhin kurz angedeutet. Wir haben mit unserem Partner Great Place to Work, haben wir die gesamte Datenbank von Great Place to Work durften wir analysieren und haben über 500.000 Ergebnisse aus Mitarbeiterbefragungen uns angeschaut, durch unseren Algorithmus laufen lassen und geschaut, was macht Menschen in den verschiedensten Industrien, in den verschiedensten Branchen vor Corona, während Corona, jetzt auch wieder nach Corona happy, was sorgt dafür, dass die wirklich engaged sind, wirklich voll bei der Sache sind. Und was sorgt dafür, dass sie eigentlich auf gepackten Koffern sitzen und beim nächstbesten Jobangebot weg sind oder dieses Riesenproblem des Quiet Quitting sozusagen auftritt? Und neben den klassischen Aspekten wie flexibles Arbeiten, Vereinbarkeit zwischen Familie und Arbeit, das Thema Gehalt ist auch immer ein Faktor, klar, kommen diese ganzen sehr, sehr soften Themen, Wertschätzung und wirklich dann dieses Thema Individual Consideration, also individuelle Berücksichtigung.
Je nachdem, welche Studie man nimmt, sogar häufigster Kündigungsgrund, fehlende Wertschätzung, eine der häufigsten Kündigungsgründe.
Genau. Und was bedeutet Wertschätzung eigentlich? Ja, Wertschätzung ist sehr, sehr häufig in Organisationen gleichgesetzt mit meine Leistung wird gesehen und anerkannt. Und wenn wir uns anschauen, was bei vielen Führungskräften eigentlich so, wenn du dir die Kalender und die Schreibtische oder halt mal die Aufgabenlisten von denen anschaust, bleibt da sehr, sehr wenig Zeit für, wirklich auch mal mitzubekommen, was macht mein Team eigentlich oder was ist da eigentlich gelaufen.
Geh mal auf eine Führungskräftetagung und stell die Frage, wie viele Minuten hast du mit deinen Mitarbeitenden in dieser Woche verbracht? Und dann verstummen alle, weil alle realisieren, ich habe keine einzige Minute mit meinen Mitarbeitenden verbracht. Oder mal gehört, ne, wie es denn geht, was da los ist.
Genau.
Sondern man steckte nur in irgendwelchen Meetings oder Calls, aber nicht an der Basis.
Ja. Genau. Und das ist so ein Punkt, wo man halt sagt, so auf der einen Seite gibt's ganz, ganz viele Lösungen, ganz, ganz viele Tools, die einen Teil von den Aufgaben, mit denen du heute deine Zeit verbringst, deutlich effizienter gestalten kannst. Ja. Und dann gibt es sozusagen diesen Block, in dem wir uns dann auch bewegen, wo man sagt, okay, wir geben dir eine Möglichkeit, deine Mitarbeiterinnen viel besser zu verstehen, denen halt eine Möglichkeit zu geben, auch mal irgendwie eine Sprache zu sprechen, wenn es zum Beispiel um Führungsfeedback geht. Ja, also dass man halt auch mal darüber spricht, okay, was läuft gut, was läuft nicht gut. Wenn es um individuelle Entwicklung geht, ja, also diese One-Fits-All-Ansätze funktionieren nicht mehr. Jeder hat eine eigene Biografie, die du mitbekommst. Jeder hat eine eigene Persönlichkeit, jeder hat eigene Bedürfnisse. Und mit Hilfe von dieser Technologie kannst du halt sagen, okay, das ist die Ausgangssituation. Das ist wirklich die Person, die wir jetzt hier haben. Das sind mögliche Entwicklungsfelder. Und da sehen wir wirklich das größte Potenzial, dass du halt viel stärker individualisieren kannst, dass du viel stärker auf deine Mitarbeiter eingehen kannst, weil du halt einfach konkret auf den Punkt kommen kannst. Du hast ganz konkret Dinge, über die du sprechen kannst. Und du hast die Möglichkeit, dadurch, dass wir in der Lage sind, Sprache mittlerweile wirklich verarbeiten zu können, ja, so wie Menschen kommunizieren. Ganze Business basieren immer darauf, auf Kommunikation, dass wir miteinander sprechen. Wir bauen Excel-Listen und wir erzählen nachher eine Story drumherum, damit die Zahlen irgendwie annehmbar sind, ja. Und das ist im Endeffekt der Faktor, gibt auch den Leuten die Möglichkeit, sich in ihren Worten, in ihrer Sprache auszudrücken und wie sie es wollen. Und dann erhöhen wir auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie so verstanden werden, wie sie verstanden werden wollen.
Also würdest du sagen, dass KI, Digitalisierung eher Menschen zusammenbringt und Führungskräfte, jetzt Stichwort Digital Leadership, eher Führungskräfte befähigen, sich wirklich Zeit für die wichtigen Sachen zu nehmen, in dem Sinne Feedback, Wertschätzung, Zuhören. Das ist so, was ich jetzt gerade so aus deinen Worten zusammenfassen kann, oder?
Das wäre sozusagen unsere Vorstellung, ja, wie sie aussehen soll. Und das ist immer so die Frage auch, wir unterscheiden auch zwischen Management und Leadership. Ja, also heißt Management wirklich eher so prozessorientiert, darauf achten, dass Dinge richtig gemacht werden, ja. Und Führung und Leadership ist ja eher so dieses Thema, machen wir eigentlich die richtigen Dinge tun, vor allem die richtigen Dinge mit Menschen tun und so dieses echte Interesse an Menschen haben. Und das, glaube ich, ist eine Möglichkeit, dass man ganz, ganz viel von diesem Managerial Part ausgliedern kann und dadurch ganz, ganz viel drauf Zeit verwenden kann, wirklich sich um die Menschen zu kümmern. Und in der Art und Weise, wie es vorher nur extrem schwer durch sehr komplexe Development Center etc. möglich war.
Hm. Mit Blick auf die Uhr, wir sind jetzt am Abschluss und ich glaube, wir haben da einen ganz guten Dreh reinbekommen, was so Narzissmus im Arbeitskontext betrifft und wie KI, Digitalisierung da helfen kann, denn das ist ja das Ziel, dass wir das schaffen. Wer mehr über dich erfahren möchte, Florian, du bist aktiv auf LinkedIn, Florian Feltes, dort wird man dich finden. Du hast schon Sortify natürlich angesprochen, ihr bietet da ganz viele Möglichkeiten. Wer das mal wirklich dann ausprobieren möchte, du hast ein Buch geschrieben über Leadership, also Revolution, ja bitte, wenn Oldschool-Führung auf New Work Leadership trifft. Also Florian Feltes wird man das finden. Das zum Abschluss, Florian. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die spannenden Einblicke und vielleicht gibt es ja nochmal einen zweiten Talk dann.
Gerne, vielen, vielen Dank für dein Interesse oder beziehungsweise euer Interesse an den Themen. Hat Spaß gemacht, danke.